Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 12. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international. Mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Hallo, Herr Mölling.
Hallo, ich grüße Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Und falls sich da draußen jemand wundert, dass wir beide heute schon am Donnerstag mit der Podcast-Folge kommen und nicht wie gewohnt am Freitag, das ist jetzt immer so. Die Lage international gibt es jetzt immer schon donnerstags abends ab 18 Uhr. Und alle, die aus Gewohnheit oder anderen Gründen lieber wie bisher am Freitag zuhören möchten, können das natürlich weitermachen. Herr Mölling, auf die spektakuläre Spiderweb-Drohnenattacke des ukrainischen Geheimdienstes gegen russische Militärflughäfen ist seit vergangenem Wochenende eine Welle russischer Luftangriffe gegen ukrainische Städte gefolgt, vor allem auf die Hauptstadt Kiew, aber auf Kharkiv auch, anderswo auch. Das waren die heftigsten Attacken seit Kriegsbeginn. Allein in der Nacht zu Montag hat Russland die Ukraine mit fast 500 Kampfdrohnen angegriffen und dazu außerdem noch mit Hyperschallraketen, Marschflugkörpern, Luftbodenraketen. Das wirkt erstmal wie reine Vergeltung, aber war das nicht in Wirklichkeit lange vorbereitet? Und wenn ja, wozu dient das?
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Die russische Rüstungsindustrie hat ihre Produktionskapazitäten enorm hochgefahren und auch technologisch die ehemaligen iranischen Scheiddrohnen verbessert. Und die produzieren jetzt halt, ne? Die produzieren auf Halde, um einfach Möglichkeiten zu haben wie diese hier. Wenn man sie jetzt nicht eingesetzt hätte für diese Vergeltungsschläge, dann hätte man sie irgendwann anders eingesetzt. Aber klar ist, hier ist sozusagen eine Kriegsmaschinerie, die auf Hochtouren läuft. Und man hat die Möglichkeit, sich damit solche militärischen Optionen oder, das ist falsch, solche Terroroptionen eigentlich zu ermöglichen, wann immer man es möchte. Also da ist man in einer besseren Situation, als die Ukraine das ist und auch als die Europäer das im Grunde genommen sind.
Und Sie sagen Terroroptionen, weil dieser Einsatz der Shahed-Drohnen, die ja inzwischen großteils wohl in Russland produziert werden, weil der gar keinen richtigen militärischen Nutzen hat?
Genau, es gibt keine direkten militärischen Ziele, die hier angegriffen werden, sondern ich versuche hier ja im Grunde genommen Terror gegen die Hauptstadt zu machen, das Bevölkerungszentrum der Ukraine, um damit im Grunde genommen die Bevölkerung zu zermürben. Das ist zwar, gibt es einige Studien darüber, dass solche Ideen von Bombing to Win, dass das nicht wirklich funktioniert. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass Russland lernfähig ist. Ich glaube, hier geht es darum, dass man aus einer innenpolitischen Perspektive Russlands, des Kremls heraus, natürlich irgendwas machen muss. Man konnte diese Schläge, die zwar auf der ukrainischen Seite militärische Ziele getroffen haben, aber eben auch da eine große politische Wirkung innerhalb des Landes, innerhalb Russlands gehabt haben, die konnte man so nicht stehen lassen. Wenn man nach innen Gewalt ausübt, um Ordnung zu halten, dann muss man das im Grunde genommen auch nach außen hin machen.
Parallel rücken im Osten der Ukraine die russischen Einheiten ja seit Wochen vor. Keine großen Geländegewinne, aber die sozusagen die Richtung ist seit vielen Wochen einheitlich zugunsten Russlands, zulasten der Ukraine. In den letzten Tagen haben wohl einige der Kreml-Truppen zum ersten Mal auch die Grenze zum Oblast Dnipropetrovsk überschritten. Das bringt die strategisch wichtigen und ja auch seit langem umkämpften Städte Pokrovsk und Konstantinivka in eine prekäre Lage. Dort droht die Einkesselung. Wie sehen Sie das, Herr Mölling? Erreicht das Kampfgeschehen in diesen Regionen um den Donbass herum gerade einen Kipppunkt? Wie nah ist Putin an seinem Ziel, die vier schon im Herbst 2022 annektierten ukrainischen Regionen, die ja großteils schon lang von Russland besetzt sind, wo aber jeweils noch kleinere Gebiete fehlen, die nun vollständig zu besetzen? Und ist das das Ziel oder ist, dann geht das schon sozusagen in der Anlage darüber hinaus, andere Gebiete auch schon betreffend.
Ja, also wenn ich mal hinten anfange, Putin hat ja durch einige seiner Gewehrsleute verkünden lassen, dass man sich sozusagen auch mehr vorstellen kann. Klar ist aber, er muss mal jetzt mal erstmal das liefern, was er 2022 angekündigt hat. Das hat er ja nach 3 Jahren Krieg immer noch nicht geschafft. Von daher bleibt das das Minimalziel. Er hat ja auch noch 2 weitere Ziele ausgegeben, nämlich die Regierung der Ukraine zu stürzen und eine andere einzusetzen und die Armee zu entwaffnen. Das sind ja auch genau die Dinge, die ständig wiederkehren, auch in irgendwelchen Papieren und Memoranden, die geschrieben werden. Es bleiben immer die gleichen Punkte, die hier sozusagen reiteriert werden. Was die Vorstöße oder die Erfolge, das weitere Vorrücken angeht, an der Bewegung, an der Geschwindigkeit hat sich nicht wahnsinnig viel geändert. Sie haben es eben gesagt, Pokrowsk ist im Grunde genommen schon seit Monaten umkämpft. Natürlich ist es schlecht für die Ukraine, wenn diese Stadt fällt, weil die hat natürlich eine gewisse strategische Bedeutung. Damit ist aber nicht das gesamte Hinterland der Ukraine sozusagen offen. Ich meine, man muss sich da, glaube ich, immer mal wieder den Atlas rausholen und gucken, wie groß dieses Land ist. Und auf der anderen Seite, wie dezimiert die russischen Fähigkeiten sind, tatsächlich größere, raumgreifende Operationen durchzuführen. Also was ich damit meine ist, Russland hat zwar ganz viele Menschen, die sie da an die Front schicken und die da sterben, aber die kriegen die halt nicht ordentlich militärisch organisiert. Das heißt also auch dieses Einnehmen von mehr Land und dann das Absichern und so, das was, sag mal, militärisches Handwerkszeug ist, das ist für Russland mittlerweile sehr schwer geworden, weil viele der Soldaten Russlands, der Offiziere, die das könnten, die sind mittlerweile unter der Erde.
Gleichzeitig fällt auf, dass der Ukraine etwas nicht gelingt, was Russland ziemlich früh im Krieg gemacht hat, nämlich Verteidigungsstellungen, sozusagen im Grunde genommen eine Verteidigungslinie anzulegen und zu befestigen, die dann letztlich sozusagen als Rückversicherung auf jeden Fall steht und wo klar ist, die ist unter allen Umständen zu verteidigen. Es gibt ja diese berühmte Surowiki-Linie, benannt nach dem russischen General, die Russen da sehr früh in den ersten Kriegsmonaten schon angelegt haben und die dann auch damals dieser ukrainischen Offensive letztlich standgehalten hat. Man hört jetzt auch immer wieder Kritik aus der Truppe, also aus der ukrainischen Truppe heraus, das passiert bei uns nicht. Das gelingt uns nicht. Im Grunde genommen legen wir hier Dinge an, so nach dem Modell Erster Weltkrieg und wir müssten uns ganz anders aufstellen, um das Hinterland abzusichern. Wieso gelingt denen nicht so eine eigene Surowiki-Linie, wie immer die dann heißen müsste, wenn ein ukrainischer General sie plant und beaufsichtigt?
Ja, dafür gibt es unterschiedliche Hinweise, will ich es mal sagen. So eine richtig systematische Analyse gibt es nicht. Man hat in der Ukraine in einer Phase Ende letzten Jahres oder im letzten Jahr wahrscheinlich ein paar falsche Schwerpunkte gesetzt, beziehungsweise sich nicht darauf konzentriert, diese Verteidigungslinien wirklich auszubauen, weil man gedacht hat, die alten Linien, die man hat, die halten eigentlich. Und jetzt wird man immer weiter zurückgedrängt und hat eben nicht diese Rückfahrlinien tatsächlich da drin. Und das ist ein Defizit in der militärischen Führung. Deswegen sind ja auch einige Leute ausgewechselt worden. Auch in der Zusammenführung von Informationen im Generalstab. Also hier kommen mehrere Sachen zusammen. Dann hat man die Baumaschinen nicht richtig sozusagen hinbekommen, hat auch nicht die Leute gehabt, teilweise, die solche Verteidigungslinien bauen können. Das heißt, hier kommt wirklich so einiges zusammen, warum offensichtlich das nicht so gut gelungen ist, da sich solche Verteidigungslinien auszuheben und sich da drin dann sozusagen gesichert gegen Russland zu verteidigen. Das ist natürlich auch deswegen wichtig, weil wenn sie solche Verteidigungslinien haben, dann sinken ihre Verluste halt relativ schnell. Weil der Angreifer oder beziehungsweise der Angreifer muss sehr, sehr viel mehr Soldaten aufwenden, um das hinzukriegen. Das ist allerdings jetzt auch noch schon wieder eine fast statische Betrachtung, weil natürlich durch die Anwesenheit von kleinen Drohnen sich im Grunde genommen rund um diese Verteidigungsnetze, also die Gräben, was auch immer, auch natürliche Haltelinien, sich im Grunde genommen so eine Art Killzone entwickelt hat. Das heißt also, sie können da nicht mehr im Graben liegen, sondern sie müssen damit rechnen, wenn sie selbst nicht gegen optische Aufklärung oder auch gegen Wärmeaufklärung geschützt sind, dass sie dann relativ schnell im Grunde genommen Opfer einer solchen Drohne werden können. Also das verändert, das kommt mit dazu. Das ist wirklich dann eine Art von Veränderung der Kriegführung durch die Drohnen in diesem taktischen Bereich, was es im Grunde genommen noch mal schwieriger macht, diese ganze Verteidigung eigentlich durchzuhalten.
Themenwechsel, in gewisser Weise zumindest, ist natürlich ein verwandtes Thema. Der NATO-Gipfel steht an in Den Haag nächste Woche. Nächste Woche Dienstag. Donald Trump kommt eigens nach Europa. Das soll aber offenbar, jedenfalls nach dem, was man bisher so hört, eine ziemlich kompakte Angelegenheit werden. Ein Dinner mit dem König der Niederlande und eine einzige Arbeitsrunde zum Thema Verteidigungsausgaben. Mehr ist Stand jetzt in Den Haag nicht geplant. Die NATO-Alliierten wollen Trump mit einem öffentlichen Bekenntnis zu dem 5%-Ziel Verteidigungsausgaben, was er ja lange schon fordert, bei Laune halten und für weitere NATO-Unterstützung gewinnen. Und das Nachrichtenportal Bloomberg hat nun schon einen Entwurf des geplanten Gipfelkommuniqués bekommen und zitiert daraus. Die Unterstützung der Ukraine durch die NATO-Mitglieder soll demnach auf die jeweilige eigene 5%-Rechnung einzahlen. Andererseits ist eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine überhaupt nicht mehr da drin, auch nicht als sozusagen Aussicht in weiter Ferne. Das war bei den letzten Gipfeln anders. Was für Signale erwarten Sie aus Den Haag, Herr Mölling, für die Ukraine und für die Sicherheit in Europa als Ganzes?
Werbung. Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Also, ich glaube, Sie haben das schon ganz gut skizziert. Hier geht es darum, diesen Besuch von Trump so glimpflich wie möglich abzumoderieren. Man ist in zwei Welten im Grunde genommen. So muss man es, glaube ich, formulieren. Man hat auf der einen Seite traditionell diese NATO-Gipfel, die in einer alten Welt, als Politik noch sozusagen nach alten Regeln funktionierte, immer ganz wichtig gewesen ist, um ein Signal der Geschlossenheit nach außen zu senden. Jetzt ist es so, dass dieser Gipfel kommt und man sich überhaupt gar nicht einig sein kann oder man sich überhaupt nicht sicher sein kann, dass es dieses Signal der Einigkeit gibt, weil Donald Trump im Grunde genommen es sich schon auf dem Rückflug wieder anders überlegt haben kann und ein Statement diese politische Symbolik schon wieder zerstören kann. Man versucht es kurz zu halten auf den einen Punkt, der für Donald Trump wichtig ist, nämlich, dass die NATO-Staaten mehr Geld ausgeben. Das ist ja im Prinzip alles total in Ordnung. Klar ist aber auch, diese 5%, die müssen nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr erreicht werden, sondern auch da kauft man sich im Grunde genommen Zeit. Man moderiert das ab und hofft darauf, dass Trump einfach in 4 Jahren Geschichte ist. Das heißt, man legt diesen Zeitpunkt, zu dem das erreicht werden muss, weit, weit weg von jetzt. Das hat man auch schon immer so gemacht. Aber das ist, glaube ich, so die, das, was man sehen kann, auch die Gipfelkommuniqués, die hat es immer schon gegeben. Ne, das ist auch noch so ein Verfahren der alten Welt, dass ganze Stäbe von Diplomatinnen und Diplomaten sich früh darum kümmern, solche Kommuniqués zu schreiben. Das Problem ist, wenn Trump halt reinkommt und sagt, ich habe jetzt einfach mal gar keine Lust hier drauf, ich will über was anderes reden und das Kommuniqué unterschreibe ich schon mal gar nicht, dann kann es sein, dass das einfach null und nichtig ist und dass man im Handumdrehen irgendwas Neues aufschreiben muss, damit man überhaupt irgendeine Form von Dokumentation des politischen Status quo im Grunde genommen hat. Also auch da, ich habe das vor ein paar Tagen mit Diplomaten besprochen, die versuchen natürlich händeringend ihre Welt zu retten und sagen, nee, das ist schon irgendwie ganz wichtig. Aber für wen es wichtig ist, weiß ich nicht. Ich glaube, für Donald Trump ist es nicht wichtig.
5% Verteidigungsausgaben, alles in Ordnung, haben Sie gerade so, so knackig gesagt. Wenn man Leute wie Rolf Mützenich oder Ralf Stegner oder Hans Eichel fragt, dann klingt das ganz anders. Die und eine ganze Reihe anderer prominenter oder soll man sagen ehemals prominenter Mitglieder der SPD haben vor wenigen Tagen ein Manifest veröffentlicht, sehen sich in der Tradition der Friedensbewegung gegen die Aufrüstung aus den 80er Jahren, und in dem Manifest fordern sie einerseits Aufrüstung nur im Sinne von Defensivmaßnahmen und außerdem das Ziel, mit Russland wieder in eine Entspannungspolitik zu kommen. Das ist schon ziemlich bemerkenswert in einer Woche, in der Russland in der Ukraine in der Intensität angreift, über die wir gerade zu Beginn des Podcasts gesprochen haben. Ich habe mich gefragt, hat sich letztlich die Bundesregierung hier eine offene Flanke gegeben, und zwar unnötigerweise, weil sie diese riesigen geplanten Verteidigungsausgaben für die kommenden Jahre zwar sozusagen als Möglichkeit beschlossen hat, aber eine öffentliche Debatte, gerade mit den Teilen der Bevölkerung und des Parlaments, die das kritisch sehen, eigentlich bisher gescheut hat und aus dem Weg gegangen ist?
Also ich glaube nicht, dass man die gescheut hat und denen aus dem Weg gegangen ist. Die Diskussion um, wie viel Geld muss man für Verteidigung ausgeben, die läuft seit spätestens letztes Jahr. Da hätte man sich ja einmischen können und sozusagen um die Ecke kommen können und sich auch konstruktiv da einbringen können mit Vorschlägen, erstens, was man beschaffen soll und wie viel das dann kostet. Also wir bemühen uns ja redlich darum, das auch auszurechnen, und ich glaube auch, dass die 3,5% zu hoch gegriffen sind. Aber das kann man erstmal auf der Grundlage von, was brauchen wir denn haben? Das, was wir hier haben, hat ja nichts mit Strategie zu tun. Ja, da wird ja einfach nur gesagt, es ist zu viel. Und es wird in Aussicht gestellt, man könnte mit Russland handeln und verhandeln, so dass man diese Ausgaben nicht tätigen müsste. Und dann steht da auch noch drin, dass das im Grunde genommen dann der Senkung der Armut in der Welt zugute käme. Das ist natürlich Quatsch. Wenn wir das Geld nicht für Waffen ausgeben, dann geben wir es gar nicht aus, wenn man es mal so platt sagen will. Denn dafür haben wir die Verfassung geändert. Also das ist alles unproduktiver Beitrag. Also er bringt auch nichts Neues in die Debatte ein, außer alte Thesen, teilweise sogar Dinge, die widerlegt sind in einer Phase, Sie haben es eben beschrieben, wo die Ukraine die schlimmsten Angriffe fast schon seit Anfang des Krieges erlebt. Das hat auch also nicht wahnsinnig viel mit politischem Gespür zu tun, was man da tut. Und dann kommt es auch noch dazu, dass man, und das finde ich schon bemerkenswert, den völkerrechtlichen Anspruch der Ukraine auf ihr Territorium quasi verlinkt, also als Verhandlungsmasse nimmt mit den sogenannten Sicherheitsinteressen aller Europäer. Also erstmal ist die Ukraine Teil Europas. Hier geht es natürlich darum zu sagen, Russland hat legitime Sicherheitsinteressen. Das ist ja das, was Russland seit Jahren reiteriert, dass diese legitimen Sicherheitsinteressen dazu führen, dass man einen Offensivkrieg gegen die Ukraine führt, Menschen tötet, foltert, vergewaltigt, Kinder verschleppt. Ist eine interessante Form von Verteidigung. Und das macht man sozusagen, diese Konkretheit, die steht nicht in diesem Papier drinne. Aber man macht sich das im Grunde genommen etwas verklausuliert zu eigen und sagt, das müsste man gegeneinander handeln. Das ist völkerrechtlich natürlich totaler Wahnsinn. Der Anspruch auf dieses Territorium besteht unabhängig von anderen Dingen. Und von daher entfernt man sich auch schrittweise von dem, was Friedenspolitik und Friedensforschung und Friedensbewegung gewesen sind, nämlich Frieden durch Recht. Und das ist dann sozusagen Frieden durch Unrecht, was hier langsam gekommen ist. Und da wissen wir wiederum ganz genau, zumindest aus der wissenschaftlichen Perspektive, Unrecht schafft keinen Frieden. Es sei denn, man hat eben es mit dem Wunsch nach Erkenntnis und damit aber auch nach der Möglichkeit, realen Frieden zu schaffen, ist nicht so wahnsinnig, sondern möchte im Grunde genommen eigentlich nur seine Fanbase bedienen.
Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss. Gestern ist der Ölpreis sprunghaft gestiegen, und zwar aus einem konkreten Grund. Die USA haben angekündigt, dass sie die Angehörigen von US-Streitkräften im Nahen Osten zur freiwilligen Ausreise, wie es heißt, auffordern. Außerdem reduzieren sie ihr diplomatisches Personal im Irak. Die Entscheidung wird im Kontext der laufenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um das iranische Atomprogramm gesehen. Die sind zuletzt ins Stocken geraten. Heute läuft außerdem die 2-Monats-Deadline ab, die Donald Trump zu Beginn der Verhandlungen gesteckt hatte. Wie sehen Sie diese kurzfristig angekündigte Entscheidung der USA, das Personal im Nahen Osten zu reduzieren, Herr Mölling? Ist das eher eine Maßnahme, um sozusagen den Verhandlungsdruck auf den Iran auf den letzten Metern zu erhöhen? Oder macht man sowas eigentlich nur, wenn man davon ausgeht, dass kurzfristig ein Angriff auf die iranischen Atomanlagen bevorsteht, ob nun durch Israel allein oder mit Unterstützung der USA?
Ich glaube, man muss das so rumsehen. Die Option liegt auf dem Tisch und es ist natürlich sinnvoll, dann Vorbereitungen zu treffen. Ob man die dann im Nachhinein als gerechtfertigt sieht, weil der Angriff erfolgt ist, oder als eine reine Vorsichtsmaßnahme, also Prävention, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, wir sollten uns hier nicht sozusagen wieder in eine typisch deutsche Falle reinfallen und sagen, ja, das wird schon nicht so schlimm werden. Die Situation in der gesamten Region ist so, wenn man es positiv formulieren will, dynamisch, aber auch so fragil, dass eine Militäraktion gegen den Iran eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat. Auch weil Israel die Möglichkeit sieht, die, ich will nicht sagen einmalige, aber einmal in Jahrzehnten Möglichkeit sieht, weil der Iran so an der Wand steht, tatsächlich das Atomwaffenprogramm des Iran weit zurückzuwerfen. Der amerikanische Verteidigungsminister hat quasi indirekt bestätigt, dass man dieses Atomwaffenprogramm sehen kann, dass es dafür klare Indizien gibt, was auch wichtig ist, weil bislang der Iran immer gesagt hat, ja, wir haben ein Atomprogramm, aber kein Atomwaffenprogramm. So, das kommt so, und so sammeln sich die Sachen zusammen, da steigt der Druck. Natürlich will keiner, oder ich glaube, die Amerikaner zumindest wollen diese militärische Operation nicht, aber sie wissen auch, dass wenn der Iran sich nicht bewegt, dass man dann Israel wahrscheinlich nicht mehr stoppen kann.
Das war die Lage international für heute. Die nächste Folge gibt es kommenden Donnerstag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Dann ist wieder meine Kollegin Miriam Holstein im Gespräch mit Christian Mölling. Euch und Ihnen eine gute Restwoche, ein schönes Wochenende und bis bald.
Tschüss, bis bald.
Werbung.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers, watch it work.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Cachava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Cachava.com and use code NEWS for 15% off. That's Cachava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.
Werbung Ende.